Man weiß, dass man keinen Zugriff, keinen Zugang hat, aber weil es hinter einem Ereignishorizont ist, kann man es nicht erforschen. Also, das ist der Punkt, an dem alle Materie, die wir kennen, unsichtbar wird. Das ist die Tarnkappe. Die Alten haben geahnt, was diese Dinge sind, obwohl sie sie nicht verstanden haben, vielleicht. Aber alles, was dahinter kommt, ist unter einer Tarnkappe. Nun, das ist Punkt 1. Merken Sie das, was geschieht an einem Ereignishorizont, denn das brauche ich alles heute Morgen sehr, sehr dringend. Zweitens, Sie kommen heran an diesen Ereignishorizont mit einer Atomuhr. Sie wissen, was eine Atomuhr funktioniert durch die Zersetzung von radioaktiven Molekülen, ist sehr konstant. Nun, wenn Sie herankommen an den Ereignishorizont mit einer Atomuhr, je näher Sie dran kommen, desto langsamer läuft die Uhr. Und wenn Sie herankommen an den Punkt, wo die Lichtkonstante des Universums im Schach gehalten wird, durch die Gravitation, da stoppt der Fluss von Zeit. Hier ist das Ende von Zeit. Innerhalb des Ereignishorizontes, vielleicht läuft Zeit rückwärts. Und da wird man ständig jünger. Aber wir wissen das nicht. Aber Zeit, wie wir das kennen, hört da auf. Wohlbekannt bei den Astronomen und Physikern. Und eine Atomuhr beweist das. Wir haben Beweise, die für diese Dinge wissen, Sie. Man hat zwei Atomuhren in zwei Jäger. Militärjäger, in New York getan. Und diese Uhren sind kalibriert auf Nanosekunden. Die wissen, was Nanosekunden sind. Sehr kleine Bruchteile von Sekunden. Was ist es, Millionen von Materie ist? Ist ein Spiegelbild von Materie. Und wenn die beiden zusammenkommen, dann lösen sie sich beide auf und liberieren Energie. Das fünfte ist, dass an diesem Punkt, oh, das müssen Sie merken jetzt, denn dies brauche ich. An diesem Punkt entsteht eine kosmische Zensur. Eine kosmische Zensur. Da kann man keine Information rausbekommen und die Information, die man reinschickt, kommt nie wieder raus. Also da ist eine absolute Zensur. Die Wissenschaftler wissen, dass alles, was innerhalb eines Ereignishorizontes ist, nicht mehr zu erforschen ist. Dass es existiert, in zwar einer Form, die wir nicht verstehen, aber prinzipiell kann man keine Information rausbekommen, deshalb kann man keine Forschung machen. Zu sagen, dass was ich nicht erforsche, nicht existiert, da wird jeder Physiker heute sich den Kopf weglachen, wenn er hört, wie die Marxisten reden. Alles, was man nicht messen kann, alles, was nicht hier und jetzt ist, existiert nicht. Das schließt die Metaphysik in sich ein. Wird kein Wissenschaftler sagen heute. Also das ist das fünfte. Jetzt kommt noch das sechste. Das sechste ist, hier haben wir das Ende des Zeitraumkontinuums. Hier haben wir das Ende von dem Hier und Jetzt. Hier haben wir das Ende von Zeit. Hier haben wir das Ende der Dimension von Raum. Siebtens, innerhalb. Jetzt müssen Sie aber hören, dies ist erst in den letzten 4-5 Monaten rausgekommen. Innerhalb dieses Ereignishorizontes gibt es Zeittunnel zu unendlich viel, anderen Dimensionen. Also Räume, die außerhalb sind, von Raum und Zeit, die andere Dimensionen sind. Es gibt Zeittunnel zu unendlich vielen anderen Dimensionen. Nun, ich mache Dimensionenlehre nachher. Ja, ich weiß, was das für Probleme mit sich bringt. Alles kann man nicht auf einmal machen. Und das achte, das ist das letzte, man kann prinzipiell nicht aus einem schwarzen Loch hinter einem Ereignishorizont rauskommen. Prinzipiell kann man es nicht tun. Denn es braucht prinzipiell unendlich viel Zeit, um die Oberfläche zu erreichen, weil keine Zeit ist. Existiert nicht mehr. Und deshalb können wir von unserer Dimension aus, wo wir bedingt sind durch Zeit, nicht mehr rauskommen. Der Ereignishorizont, also wenn man da drin ist, ist ein Gebiet, eine Dimension, von der wir mit unseren Vorstellungen von Zeitraum nicht mehr herauskommen können. Nun, jeder Wissenschaftler, der informiert ist heute, weiß das. Und deshalb sagen wir, dass dieser Grundsatz von Lenin und von den Marxisten und Atheisten der letzten 200 Jahre, dass was man nicht messen kann, nicht wissenschaftlich ist, dass man alles, was Wirklichkeit ist, was Realität ist, messen kann, ist einfach für die Vögel. Das ist nicht wissenschaftlich, sowas zu sagen. Nun, das Gleiche gilt auch für uns. Wir können unsere Psyche nicht messen. Niemand weiß, was die Psyche ist. Aber deshalb, wie die Marxisten mir gesagt haben, bei der Steirischen Woche in Graz vor einiger Zeit, würden Sie bitte das Wort Psyche nicht mehr benutzen, es ist bedeutungsleer. Warum ist es bedeutungsleer? Weil wir es nicht messen können. Und deshalb existiert es nicht. Ich meine, es zeigt das größte Vakuum an Wissen heute, dass man sich überhaupt denken kann. Ich meine, solche Leute nehme ich nicht ernst. Sie wollen diskutieren und haben die Basis einer Diskussion, nämlich Fortschritt in unserer Wissenschaft, einfach nicht bei sich. Also das ist die Lage. Ich glaube, jetzt könnte ich Schluss machen und sagen, dass die Idee des Materialismus, dass Zeit und Raum, das Kontinuum von Zeit und Raum, alles ist, und was nicht Zeit und Raum ist, ist nicht ernst zu nehmen, denn es existiert nicht, ist einfach kaputtgeschossen worden durch die Fortschritte in der modernen Physik und Astronomie. Wir wissen, wo die schwarzen Löcher sind. Wir können sie nicht sehen. Das ist unmöglich. Das Einzige, was man messen kann, ist natürlich ihre Gravitation. Denn sie sind ungeheuer gravitationsstark. Und man sieht ihre Wirkung auf ferne Sterne durch die Gravitation. Aber sehen kann man sie nicht. Und Gravitation, das eben rausstrahlt, ist natürlich eine Methode, um ein schwarzes Loch zu vernichten. Und man kann auch schwarze Löcher vernichten. Aber jetzt haben Sie die Basis, dass die materielle, materialistische Doktrin einfach nicht ernst zu nehmen ist. Aber ich muss Ihnen jetzt, weil Sie Theologen sind, ein Wort des Schlusses da geben, und dann machen wir die zweite Seite nach diesem Schluss. Wenn das der Fall ist, und wenn die Wissenschaftler diese Dinge wissen, was soll man dazu sagen, wenn Leute zu uns kommen und sagen, dass es keine Transzendenz und keine Evidenz gibt für die Existenz anderer Dimensionen gibt. Das Einzige, was man tun kann, ist, diese Evidenz anzugeben und zu sagen, also bitteschön, überlegen Sie ein zweites Mal. Wir in der Schule haben Dimensionenlehre durchgemacht. Heute, wenn man das sagt, oder die Phlogistonlehre, sind die Leute absolut verloren. Und diese Dinge kann man, die heutige Wissenschaft kann man nicht verstehen, ohne die Geschichte der Wissenschaft zu verstehen. Und Phlogistontheorie ist natürlich ein Teil der Geschichte der Wissenschaft. Sie wissen alle, was die Phlogistontheorie ist?
Nein.
Sehen Sie, es ist, da muss man doppelt so viel pflügen, nicht wahr? Da will ich Sie umpflügen. Nun, es war einmal ein Land. Und das Land hieß Flachland. Und das Land besteht aus zwei Dimensionen, aus Länge und Breite. und hatte keine Höhe noch Tiefe. Also war eine Ebene. A, B, C, D. Und in diesem Land, in dieser Ebene, lebten zweidimensionale Wesen, die höchst intelligent waren, und sie hießen Flachländer. Sie waren männlich, Männlein und Weiblein, und die Männlein waren stumpfe Winkel, und die Weiblein waren spitze Winkel. Man kann sie sonst gar nicht beschreiben, nicht vor, wenn man nur zwei Dimensionen hat. Deshalb sind die Winkel so, das sind die Männlein, das sind die Weiblein. Und sie führten ein sehr aktives, geistliches, intellektuelles Leben und forschten ihr Leben lang und waren glücklich dort im Flachland. Nun, besonders stark waren sie auf dem Gebiet der Wissenschaft, besonders schwach waren sie auf dem Gebiet der Theologie. Nun, eines Tages bei diesen Leuten im Flachland geschah etwas ganz, ganz Schreckliches. Wie zwei von ihnen da standen und sich unterhielten, hier sind die zwei, das ist Mrs. und das ist Mr., wie sie da standen, da erschienen aus dem Nichts diese beiden Erscheinungen. Nun, ich weiß es nicht, ob sie gute Augen haben oder ob sie Operngläser brauchen, aber sie sehen, was sie sehen. Ich bin kein Picasso, aber das sind Fußspuren. Menschliche Fußspuren. Nun, menschliche Fußspuren, die waren unbekannt in Flachland. Und deshalb haben sie es nicht verstanden. Wenn man etwas sieht, wo man nicht vorbereitet ist, versteht man es nicht, nicht wahr? Man sieht nur das, wozu man konditioniert ist. Und sie waren nicht konditioniert. Und als sie da das angucken, sagen sie, guck mal da. Genau wie wir, zweidimensional, nur in anderer Form. Und sie haben dann die anderen Flachländer geholt und gesagt, was ist denn das? Und wie sie weggegangen waren, um sie zu holen, die anderen, und dann zurückkamen mit Verstärkung, war nichts mehr da. Einfach weg. Nur gucken sie sehr blöd und sehr dumm. Also sie holten die anderen, da war es, aber absolut keine Spur, nichts. Und dann ist noch etwas Schreckliches geschehen. Irgendjemand, ich weiß nicht, wer es war, hat diese Linie EF mitten durch Flachland gezogen. Nun, eine Linie in einem zweidimensionalen Reich ist ein Ereignishorizont. Verstehen Sie? Man kann nicht drüber gucken, aber man kann nicht untergraben, weil man keine Höhe hat und keine Tiefe. Und deshalb blockiert das alle Informationen. Und als dann EF gezogen wurde, haben die Leute in A, B, F, E sämtlichen totalen Kontakt mit E, F, C, D verloren. Einfach, Flachland wurde kleiner. Die Grenzen hörten früher auf. Aber warum und wie, hatten sie gar keine Ahnung. Denn alle diese Linien um Flachland sind Ereignishorizonte. Denn sie sind zweidimensional. Sie können nicht drüber gucken. Können nicht runterbohren, graben. Deshalb waren sie so eingeschlossen. Und da haben sie einfach die Flachländer in A, B, F, E verloren. Die sind verschwunden, weg, kein Kontakt mehr. Und die anderen haben die vermisst, aber sie waren nur eine Erinnerung, nichts mehr. Es war ein Mysterium, die standen sie maßlos verwirrt und verloren da. Nun, da haben sie dann eine Beratung einbezogen von all den Wissenschaftlern dort. Die Frauen waren gute Wissenschaftler und die Männer gute Wissenschaftler. Und sie haben gesagt, wir alle haben geglaubt an Kausalität. Und hier erscheinen Sachen ohne Kausalität und sie verschwinden ohne Kausalität. Das macht unsere ganze Wissenschaft kaputt. Man muss doch eine Ursache haben für all diese Dinge. Da haben sie gesagt, also gut. Das ist ein erstklassiges wissenschaftliches Problem, wo diese Fußspuren herkommen. Dieses Problem wird gelöst. Und die sagen, nächstes Mal, wo sowas passiert, fangen wir sie. Wir fangen sie. Und dann können sie nicht mehr so verschwinden vor unserer Nase. Also wie wollen wir sie fangen? Ja, wie fängt man denn einen Flachländer? Wenn man einen Flachländer fangen will, ist es ganz einfach. Man tut einen Kreis um ihn rum. Dann hat man ihn. Er kann nicht überklettern. Er kann nicht runtergraben. Er ist drin. Aber, weil wir Wissenschaftler sind, fangen wir ihn doppelt. Wir tun eine doppelte Mauer um ihn herum und er kommt nicht aus unserem Gefängnis. Und wir schließen mit diesen, ich sage für Sie, nicht wahr, die haben nicht gewusst, was sie sind, für diese Fußtritte, wenn Sie kommen, in dem Augenblick, wo Sie erscheinen, wir sind da mit unseren Stiften und wir fangen Sie und wir schließen Flachländer mit ein, mit einer vollkommenen chemischen und physikalischen Garnitur. Sie haben Mikroskope, Sie haben chemische Testansätze, nicht wahr? Alles, was es gibt. Die werden mit eingeschlossen. Hier sehen Sie Mr. und Mrs., Dutzende von Mr. und Mrs., mit Mikroskop. Das ist ein Mikroskop hier. Sehen Sie nicht sehr gut, aber es ist ein Mikroskop, um Sie zu untersuchen. Und siehe da, zwei, drei Tage später, da standen Sie da herum. Und sie erschienen, diese beiden Fuß, die erschienen meist paarweise. Merkwürdig war das, paarweise. Warum nicht einzeln? Und keine Spuren hinterließen sie. Und das schließen sie dann mit ein, Mr. und Mrs., fünf Mrs. und fünf Misters und mit fünf Garnituren mit den Flachländern ein und mit Essen, Wasser und alles, was man braucht, sie zu ernähren. Und sie versprechen, wir lassen euch raus. Denn wir haben besondere Vorrichtungen, eine Linie aufzumachen, nicht wahr? Aber die hatten das nicht. Das war sehr kompliziert, um eine Linie aufzumachen. Und da haben sie also, wir versprechen nach einer Woche, dass ihr rauskommt. Dann schlossen sie sie alle ein. Nach einer Woche machen sie auf mit der besonderen Vorrichtung. Und da kommen zwei Flachländer raus. Absolut im Zustand vom Herzinfarkt und Kollaps und sie sehen fast nur Augen und nichts anderes, so erschrocken sind sie. Sie sagen, ja, was ist denn euch passiert? Wo sind die Resultate? Notizhefter. Und sie sagen, ja, Resultate haben wir nicht. Ja, wozu ist alle Apparatur da? Die Dinger sind verschwunden vor unseren Augen. Wir waren gerade dabei und sie lösten sich auf wie in einer Wolke, so ein Nebel. Und als der Nebel weg war, war nichts. Da haben sie gesagt, das glauben wir nicht. Also bitte schön, sie waren schön eingeschossen, wir kamen nicht raus. Aber diese Dinge lösten sich auf vor unseren Augen. Da wollen sie es gar nicht glauben. Und sie haben eine Woche diskutiert darüber, bis die anderen vom Verhör fast kaputt waren. Also große Bestürzung im Flachland über diese A-Kausalität, die jetzt eingetreten ist. Und da haben sie gesagt, also wir müssen ein Royal Commission, also eine königliche Untersuchung jetzt einführen. Wenn etwas schief geht in England, da gibt es eine königliche Kommission, das wissen Sie. Und da war es in diesem Land, also absolut kaputt. Und haben dann eingeladen, all die Flachländer zu kommen. Und die Flachländer von anderen Galaxien, die haben gesagt, das glauben wir nicht. Haben sie gesagt, bitte schön, es ist so. Es hat keinen Sinn, Polemik zu treiben, es ist einfach so. Ja, aber was ist die Erklärung? Da haben sie gesagt, also alle Wissenschaftler hier können keine Erklärung geben, aber wir haben einen Wissenschaftler nicht eingeladen, weil er immer Blödsinn redet. Und dieser Wissenschaftler heißt Albertus Zweisteinus. Und er ist ein alter Mann, er ist ein alter Mann mit vielen, vielen Falten, also Flachländerfalten, nicht wahr? Und eine tiefe Stimme und er dachte sehr langsam und er sprach sehr schlecht Englisch und Flachländisch, aber die haben ihn zuletzt geholt, obwohl er immer Blödsinn redete. Und er kam rein und ließ sich alles erzählen. Und sie haben ihm sehr widerwillig alles erzählt. Und dann hat er gesagt, I think slowly. Ich denke sehr langsam. Aber nach zwei Tagen sagt er, er wurde ganz hell in seinem Angesicht und sagte, ihr habt die Lösung. Raus mit der Lösung, wir haben dich bezahlt, dass du herkommst. Er sagte, ich darf es nicht. Ihr werdet mich töten. Ihr werdet mir meinen Lehrstuhl wegnehmen. Ihr werdet sagen, dass ich ein Scharlatan sei, wenn ich euch die Lösung gebe. Aber die Lösung habe ich. Da haben sie gesagt, also wir unterzeichnen mit dir einen Vertrag, dass wir dich weder töten, noch dich absetzen aus deinem Lehrstuhl. Wir lassen dich, wenn du uns nur die Wahrheit sagst. Er sagt, ist das ganz sicher? Zuerst einen Vertrag unterzeichnen. Und dann hat er den Vertrag bekommen. Und er sagt, also jetzt kann ich euch dann sagen. Und dies ist was Albertus Zweisteinus sagte. Er sagte, von der Evidenz, die ihr mir gegeben habt, dass diese Dinge akausal erscheinen und verschwinden, von der Evidenz allein sehe ich, durch meine physikalisch-mathematischen Überlegungen, sehe ich, dass Flachland ein System ist, ein Teil eines Systems ist, von drei Dimensionen. Es gibt keine anderen Dimensionen außer unserer Dimension, sagten sie. Er sagte, ich weiß, dass es Heresie ist, aber die Evidenz, die sie mir gegeben haben, ist adäquater Beweis dafür, dass es eine andere Dimension gibt, nämlich eine dritte. Und er sagte, ich kann es euch malen, wenn ihr wollt. Schwierig in Flachland. Aber er hat es getan in Flachland auf zwei Dimensionen, wie ich es gemacht habe. Genau das Gleiche. In zwei Dimensionen male ich dreidimensional. Sie tun es auch. Er sagte, Flachland ist ein Teil eines Würfels. Und hier ist der Würfel. Da, 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 da und da. Und hier ist Flachland. A, B, C, D. Und da ist E, F. Und hier, Herr Flachländer, sind Sie. Und ich, Albertus Zweisteinus, bin da mit Ihnen, also vergessen Sie EF, jetzt, weil ich nicht Platz habe. Da bin ich, Albertus Zweisteinus. Nun sagt er, A, B, C, D ist unser Land und ist begrenzt von was? Ereignishorizont. Und da können wir nicht drüber gucken. Aber die Evidenz, die Sie mir gegeben haben, ist Beweis dafür, dass es dieses Supersystem eines Würfels gibt und dass das Flachlandsystem ein Teil dieses Würfels ist. Ist gut? Woher weißt du denn das? Er sagt, also gucken Sie mal, guckt ihr mal, ihr lieben Flachländer. Hier sind diese Erscheinungen, die ihr versucht habt, einzukreisen mit euren zwei Linien. Aber das Wesen, zu dem diese Fußspuren gehören, sind dreidimensional. Und hier ist der Mann, der diese Fußspuren gemacht hat, das bin ich. Und hier sind seine Beine, und hier ist sein Körper, hier sind die Arme, und hier ist sein Kopf. Und er ging spazieren an einem Sonntagmorgen in drei Dimensionen in den Würfel. Sehen Sie, wie er das getan hat. Das sind seine Fußspuren. Sie haben, weil Sie zweidimensional sind, Sie, ja, ich weiß, was das ist. Ja, ich weiß, der Arzt ist da. Ja. Na gut, also ich muss hier fertig machen, dann komme ich. Er soll noch ein bisschen warten. Ja, ich habe ihn kommen sehen. Vielen Dank. Das System hier ist so, dass er dreidimensional ist und er ging spazieren in seinen drei Dimensionen. Sie können ihn nicht sehen, denn Sie sehen nur zwei Dimensionen. Aber das Dritte, die dritte Dimension ist trotzdem da. Und was Sie versucht haben, ist, ihn einzukreisen mit zwei Dimensionen. Nun, wenn Sie, Flachländer, eingekreist werden mit zwei Dimensionen, dann sind Sie gehalten. Aber wenn der Dreidimensionale, das Wesen mit drei Dimensionen, drin eingekreist ist, alles, was er tut, um rauszukommen, ist, er hebt den Fuß. Denn er hat eine dritte Dimension. Und er hebt den Fuß und läuft drüber. Es hält ihn gar nicht, stört ihn gar nichts. Aber ihr könnt nur die zwei Dimensionen sehen. Und die Tatsache, dass zwei Dimensionen ihn nicht halten können, ist ein Beweis dafür, dass es eine andere Dimension dazu gibt, und in dieser anderen Dimension, in diesem System von drei Dimensionen, wandelt dieses Wesen, und zwei Dimensionen können ihn nicht halten. Nur das. Das ist die Sachlage. Oh, da waren sie wütend. Sie haben gesagt, es gibt andere Dimensionen, die wir nicht messen können? Das glauben wir nicht. Wir sind doch Götter. Alles, was wir sehen können, ist alles, was es gibt. Oh nein, sagt Zweisteinus. Das ist falsche Logik. Das dürfen Sie nicht tun. Die Evidenz, dass Sie in zwei Dimensionen das Wesen nicht halten können, ist Evidenz genug, dass wenn Sie zwei Dimensionen nicht halten können, dass es eine dritte gibt und aus der zwei Dimensionen kommt er raus, ohne jegliche Schwierigkeit. Nun, Sie waren sehr böse auf Einstein, dass er sagt, dass es andere Dimensionen gibt. Und der Beweis dafür sei ergeben worden in ihren Dimensionen. Haben Sie kapiert? Sind Sie mit mir? Schon die Tatsache allein. Jetzt nehmen Sie Jesus. Sie haben die Türen verschlossen und wahrscheinlich die Fenster noch dazu. Und Sie haben Wachen vor der Tür gestellt aus Angst vor den Juden. Und als Sie dann diese Wachen vorgestellt haben, kam Jesus und stand in ihrer Mitte. Haben Sie es? Es gibt zwei Methoden, mit Evidenz dieser Art umzugehen. Wie die Flachländer sagen, also das, was wir nicht messen können, gibt es nicht. Oder die andere Methode ist zu sagen, was ist die wirkliche Evidenz? Und danach mit dem Kopf zu arbeiten. Die Tatsache, dass Jesus nicht die Tür einbrechen musste, sondern hineinkam, zeigt, dass er schon ein dreidimensionales Wesen war, aber dass er eine zusätzliche Dimension zu sich genommen hat. Und dass die drei Dimensionen nicht genug sind, um ihn, der, wollen wir sagen, vier Dimensionen, jetzt zu sich genommen hat in der Auferstehung. Der hat ein Auferstehungsleib. Und der Auferstehungsleib ist ein ewiger Leib. Das ist die Situation. Da haben Sie, wenn Jesus plötzlich auf der Straße aus dem Nichts erscheint, zeigt, dass Jesus fähig ist, einen Ereignishorizont zu überschreiten und fähig ist, zurückzugehen über diesen Ereignishorizont. Es ist der positive Beweis dafür, dass Jesus einen Auferstehungsleib hat mit einem zusätzlichen, mit einer zusätzlichen Dimension. Als er das Brot brach und ihre Augen geöffnet wurden, war er schon eingeschlossen von den zwei Linien, nicht wahr? Von dem Raum, in dem er saß, in drei Dimensionen, Kontinuum. Aber auf einmal war es wie eine Wolke und er war weg. Und der Übergang von einer Dimension in eine andere, in der Heiligen Schrift, ist immer gekennzeichnet, als ob die Augen es sehen wie eine Wolke. So würden auch die Flachländer das gesehen haben, ihre Fußspuren, die eingekreist waren, schmolzen, sind zusammengeschmolzen wie ein Nebel und verschwanden vor ihren Augen. Aber der Beweis dafür ist das, dass eine zusätzliche Dimension angenommen wurde. Nun, die Heilige Schrift sagt sehr klar, sehr deutlich, dass Paulus in den dritten Himmel gegangen ist. Kennen Sie die Stelle? Korintherbrief. Ob im Leib oder außer des Leibes, sagte ich, weiß es nicht. Aber dass ich da war, ist klar. Und dann, was hat er hinzugefügt? Er hat hinzugefügt, dass er Dinge gehört hat, die man nicht aussprechen darf. Er hat gewusst, dass er hinter einem Ereignishorizont war. Und Vermittlung von Information gibt es da nicht. Ein Mensch stirbt im Bett. Plötzlich, die Augen sind noch offen. Aber sie sehen, dass er nicht mehr wahrnimmt. Sie haben keinen Kontakt mit ihm. Er ist über einen Ereignishorizont ins Grab gegangen. Das ist eine andere Dimension. Nun, Adam wurde gebaut, um in dieser Welt zu leben und den Garten zu pflegen. Und er wurde auch gebaut, um in der Ewigkeit im Paradies Gottes zu sein. Adam konnte die Grenze des Ereignishorizontes überschreiten. Er wandelte mit Gott und er wandelte im Garten. Er wandelte in den Superdimensionen Gottes und er wandelte im Garten. Aber als er Gott den Rücken kehrte, was ist da geschehen? Der Ereignishorizont ist opak geworden durch Sünde. Und da konnte er dieses Reich nicht mehr sehen und ein hauendes Schwert hielt ihn zurück. Das Schwert des Wortes hielt ihn zurück und er konnte nicht hindurchgucken. Wenn ein Mensch zu Christus kommt, wird dieser Ereignishorizont wieder transparent. Wenn die Sünde weggenommen wird, geht uns das Reich Gottes in unseren Herzen auf. Stimmt es? Stimmt es nicht? Also, das, was den Ereignishorizont nicht, übertretbar macht, ist die Sünde. Und Jesus ist derjenige, der ins Grab gekommen ist. Und das ist eine Einbahnstraße für uns. Aber diese Einbahnstraße, diese opake Einbahnstraße, ist entstanden durch die Sünde. Und wenn Jesus die Sünde wegnahm, bekam er den Schlüssel zum Totenreich. Er hat den Schlüssel des Hades. Und er kann zurückgehen und reingehen, wie er will. Ja, ich bin sofort da. Ich bin sofort da. Wenn das der Fall ist, dann sehen Sie, dass die Methode, die Geschichten des Alten Testamentes einfach zu leugnen, ist falsch. Es ist eine billige Methode, mit Evidenz fertig zu werden. Ich glaube, dass Jesus hier in diesem Zimmer ist. Das glaube ich. Er ist in meinem Herzen, noch dazu. Er transzendiert uns. Aber diese Transzendenz wird aufgehalten durch die Sünde. Und der Mensch, der sich entsündigt lässt, kommt zurück in den Urstand des Menschen und kann hin und her gehen und mit Jesus gehen und das Abendmahl mit ihm feiern und er mit uns. Es ist sehr wichtig, dass man lernt, die Evidenz der Bibel ernst zu nehmen und zu berücksichtigen. Wenn man das nicht tut, dann geht man irre. Man kann einfach sagen, ja, das Erscheinen vor verschlossenen Türen. Warum sagt die Bibel, die Türen waren verschlossen? Was dient das uns geistlich? Es dient dem Mann, der wach ist im Geist, dazu, dass er sagt, also diese Dimensionen, die drei, in denen wir leben, diese Dimension ist nicht alles. Man muss eine zusätzliche Dimension haben, über die man hinaustreten kann, wie unsere Fußtritte aus der doppelten Linie hinaustreten kann. Da hat man die positive Evidenz. Wenn man rangeht wie die liberalen Theologen und Evidenz sagt, oh, das ist Sage, oh, das ist Mythos, da verliert man die ganze Basis einer logischen Denkweise. Man muss lernen in der Wissenschaft, das zu tun, was leider die Datierungsleute, die die Erde datieren, vergessen. Alle Resultate, die nicht in das evolutionäre Schema passen, kehren sie unter den Teppich. Und da kommt man nie zur Wahrheit, wenn man Evidenz unter den Teppich kehrt. Das darf man nicht. Und ich glaube, dass jedes Wort der Heiligen Schrift Evidenz ist für mich, von der Gott es nötig gehalten hat, dass ich es weiß. Und wenn Sie einfach die Evidenz sich angewöhnen abzulehnen, werden Sie in der Heiligung nie vorwärts kommen. Denn jedes Wort ist geschrieben worden zu unserem Heil und ist notwendig, dass ein Mann die heiligen Wege Gottes total findet. Aber wenn Sie einfach Evidenz aus der Acht lassen, kommt man nie vorwärts. Und ich meine das, darf ich das jetzt wagen zu sagen? Ich meine das auch in Bezug auf Kirchenordnung. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Das heißt, im Neuen Testament, in den Briefen von Paulus an Timotheus, dass ein Ältester oder ein Bischof, um sein Amt auszuführen, Vater gläubiger Kinder sein muss. Dann nehmen Sie denn das. Steht doch da. Wenn wir das beachtet hätten, was wäre der Zustand der Kirche anders geworden? Denn Die Evidenz und die Logik dahinter ist, wenn ein Mann über seine eigene Familie nicht herrschen kann, wie soll er über die Familie Gottes herrschen können, regieren können? Das ist die logische Evidenz. Und der höchste Test, der höchste Prüfstein, eine der Fähigkeit eines Menschen, über die Herde Gottes zu regieren, ist, ob er über seine eigene Herde regieren kann. Nun, ich meine, ich bin sehr dankbar. Sehr dankbar, dass meine Kinder alle bewusst und klar eifrig den Weg gehen. Denn wenn sie es nicht täten, würde das mich disqualifizieren nach der Bibel. Und die Kirche ist voll von Leuten, die rumlaufen, die bewiesen haben, dass sie nicht fähig sind. Jetzt erzähle ich Ihnen einen Witz, weil er sehr schwer war. Mein Sohn, der Arzt ist, der hat Leute eingeladen, Studenten zusammen mit ihm zu wohnen. Da haben sie so eine Studentenkommune gemacht. Ich war 4 Studenten zusammen in einem Haus. Kommt billiger und ist auch sehr schön. Und er hat immer Leute eingeladen, bei ihm zu wohnen, die von denen er meinte, sie seien Kandidaten fürs Reich Gottes. Und er hat einen Mann eingeladen, auch ein junger Arzt in seinem Alter, der sehr bigott katholisch war. Nun, ich habe nichts Böses gesagt. Man kann auch bigott freikirchlich sein, ich weiß ja klar. Und er war sehr, 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 sehr bigott auf den gewesen, seine Eltern auch. Aber er schien sich zu interessieren für religiöse Sachen. Und da haben sie dann angefangen, zu Hause jeden Tag beim Essen die Bibel zu lesen. Und zu beten. Das hatte denen beigebracht, dass sie beten am Tisch. Lesen und beten. Und dann kam Greg, das war dieser Bub, netter Kerl, ist oft bei uns jetzt, kam einfach zu dem Standpunkt und sagte, aber Oliver, ihr habt ja keine Kirche wie wir. Guck mal, die Organisation, die wir haben, die Bischöfe und all die Kirchendiener, die wir haben, ihr habt ja gar nichts, eure Kirche ist ein Durcheinander. Da hat Oliver spontan geantwortet, aber Greg, hast du jemals überlegt, dass du keinen einzigen rechtmäßigen Bischof habt, dass ihr keinen einzigen rechtmäßigen Bischof habt in eurer ganzen Kirche? Das hat er aus Verzweiflung gesagt. Ihr habt gar keinen Bischof. Ich sagte, was? Wir? Wir haben keine Kardinälen, Bischöfe? Nein, sagte er, nach dem Wort Gottes nicht. Und das hat ihn derart gefesselt, er hat es lieb gesagt. Aber, nicht wahr? Da haben sie eine Konkordanz gekauft, Strong's Concordance, also so ein Ding, nicht wahr? Griechisch, Hebräisch, Aramäisch, alles was man will. Und die zusammen, diese Studenten, die Mediziner, sind dann gegangen, wer ein Bischof ist. Und das Ergebnis ist, dass der Mann die Weisheit der Heiligen Schrift erkannt hat, was das tun wird in die Kirche, wenn das beachtet wäre. Und der Mann hat sich bekehrt. Und er ist jetzt ganz eifrig als Evangelist in seiner medizinischen Berufung. Nur so ein Zufallswort dieser Art, gesagt fast als Neckerei, um ihn zu nicken, nicht wahr? Das hat ihn gefesselt. Nehmen Sie noch ein anderes. Ich war in einer Gemeinde, freikirchlichen Gemeinde in letzter Zeit. Und da waren die Zustände nicht sehr gut. Und da habe ich mich erkundigt. Und der Älteste dort, der Chefälteste, hat 3 Kinder, die in wilder Ehe leben. 3. Also 3 Kinder und alle in wilder Ehe. Nun, es tut mir sehr leid. Denken Sie nur nicht, liebe Freunde, dass ich gesetzlich bin. Aber die Bibel sagt, er muss gläubige Kinder erzogen haben und Mann von einer Frau sein. Was nicht zu Hause stimmt, stimmt nicht in der Kirche, in der Gemeinde. Und wenn wir dieses Salz in die Gemeinde nicht bringen, dass die Kirchenordnung auch Evidenz ist von dem Neuen Testament, auch nötig ist, und dass man selber vorangeht mit dem Beispiel, nicht, dass man andere immer verdammt, nicht wahr? Sondern sagt, oh, das ist mein Maßstab. Was euer Maßstab ist, gut, wenn es biblisch ist. Aber das ist mein Maßstab. Wenn man das tut, dann wird man das erleben, was die Apostelgeschichte 3-mal sagt. Ich habe es Ihnen schon gesagt, ich sage es noch einmal. Was ist das biblische Zeugnis von dem Anfang einer Erweckung? in der Apostelgeschichte. Das Wort Gottes nahm überhand. Und das heißt, dass das Wort Gottes überhand nimmt in meinem Herzen und in meinem Leben. Und wenn das geschieht, müssen sie eine Oase werden in der Wüste. Nicht, dass man andere Leute verdammt, die es nicht gehen, aber dass man den Weg frei hat im eigenen Herzen, um die Bibel zu realisieren und zu verwirklichen in eigenem Leben. Und das ist die ganze, für mich nehme ich die ganze Ordnung in der Gemeinde Gottes als bindend im Neuen Testament. Nun, ich verdamme nicht andere. Sie gehen viele Gemeinden, auch katholische Gemeinden, ich weiß ja klar. Und ich verkündige dort das Wort Gottes. Ich tue es für mich und nicht als Richtschnur zum Richten von anderen. Das tue ich nicht. Haben Sie Fragen oder habe ich Sie schockiert? Es ist, was ich versucht habe, was habe ich versucht, Ihnen beizubringen heute Morgen? Können Sie mir das zusammenfassen? Was habe ich versucht, Ihnen beizubringen?
Die Wahrheit des Wortes Gottes.
Dass das Wort Gottes fester ist als Himmel und Erde. Das, was ich Ihnen beibringen will. Das Wort Gottes fester ist als Himmel und Erde. Und damit meine ich gar nicht Gesetzliches, in keiner Weise, sondern es ist das lebendige Wort. Fester als Himmel. Himmel und Erde werden vergehen, aber mein Wort wird nicht vergehen. In all diesen Details. Viele Theologen, ich habe sehr oft gepredigt von dem Pult, vom Bultmann in Marburg, hat sich kolossal geärgert, dass so viele Leute kamen nach seinen Vorlesungen, um das Evangelium zu hören. Aber ich habe das getan, um zu zeigen, dass das Wort Gottes, wo das Leben ist, wo das Leben ist. Das Wort Gottes ist Leben.